Du, ich habe mir überlegt, ich bin gestern am Twitter gewesen, und da tut mir in seiner Bubble folgt mir da anderen Strafrechtlerinnen und Strafrechtler und da hat ein Richter aus Deutschland etwas twittert und erzählt von einem in seinen Augen schönen Fall, wie er das erlebt hat in einer Verhandlung. Bin ich nicht besonders schön gefunden und nicht besonders spannend, aber einfach denkt, wenn ich zumindest auch an meine Worte zurückdenke in der letzten Zeit, und vielleicht teilweise auch an deine, wir sind ja teilweise schon ein bisschen flapsig oder vielleicht mache ich zynisch oder waffeln ein bisschen über unser Strafverfolgungswesen und so. Und einfach damit das einmal klargestellt ist für das Protokoll sozusagen, oder? Es gibt auch gute Geschichten. Oder? Es gibt ein gutes Beispiel, wo in einem Strafprozess jetzt nicht nur das Unrecht Einzug gehalten hat und alles ist schlecht und sowieso und eigentlich darf man gar nicht in der Bananenrepublik Schweiz leben, sondern es gibt immer wieder einmal einen Fall, wo einem angetragen wird, wo man miterlebt, wo man kann sagen, ja gut, also da haben die Mechanismen von der Strafverfolgung entsprechend der Vorstellung vom Gesetzgeber oder auch der Gesellschaft geholfen. Ich weiss, jetzt verbannst du mich vermutlich aus dem Podcast oder ich weiss auch nicht, wie du das siehst.
Nein, ich meine, ich bin auch der Meinung und ich tue das ja auch kund, dass ich dafür halte, dass unsere Justiz, Strafjustiz eigentlich gut funktioniert. Und so die Entwicklung in den letzten paar Jahren war einfach eine Vulgarisierung gewesen, irgendwie auch aus falschen Vorstellungen raus, aus einer diffusen Angst raus. Aber grundsätzlich funktioniert unser System. Aber das heisst ja dann nicht, dass man gleich Kritik üben kann und es noch besser machen will. Und schlussendlich wollen wir ja eigentlich gerechte Urteile, ein faires Verfahren. Und das ist halt mit den heutigen StPO nicht immer gewährleistet.
Genau, ich hoffe auch, dass das kommt so rüber, oder? Das ist, finde ich schon, ist ein wirklich ein wichtiger Punkt.
Nein, wir sind ja nicht nur Anwälte, sondern wir sind auch Staatsbürger.
Eben, dass man gerechte Urteile, ich finde das, einen guten Hinweis. Ich habe in dem Zusammenhang, ich habe an einen Fall zurückgedacht, den ich schon vor Jahren hatte, wo eine beschuldigte Person, schon als ich die Person kennengelernt habe, ist in einem, voll in einem psychotischen Schub, extrem Schizophrenie, paranoide Schizophrenie, wirklich. Man ist kaum an die Person angekommen und man hat nach bestem Wissen und Gewissen versucht, das zu machen. Versucht, eine schwere Körperverletzung, eine Schlägerei mit einem Mitbewohner in so einer Heimstruktur von erwachsenen Männern, Alkoholiker, Drogenproblem. Und ja, und ich habe den Fall über Jahre begleitet und das ist, hat auch eine Begutachtung gegeben und die stationäre Massnahme ist beantragt worden. Und man hat sich sogar noch gegen die stationäre Massnahme reflexartig gewehrt. Das ist ja das Böse, die Kleinverwahrung. Und im Nachhinein muss ich sagen, und das erlebe ich aber auch in anderen Zusammenhängen mit Paranoid-Schizophrenen, die wirklich mit psychotischen Erlebnissen, also die stationäre Massnahme, das ist der Burner gewesen. Also das hat die Person einfach gerettet. Das hat die Person gerettet und die steht heute, bin ich absolut überzeugt, die steht heute besser da, als sie ohne die stationäre Massnahme da gestanden wäre. Wobei der Anfang war auch dort eine Katastrophe gewesen. Man hat ein paar Monate lang ist die in Untersuchungshaft gewesen, die Person, und es ist alles noch viel schlimmer geworden. Aber der Output, muss man dort sagen, ist sehr erfreulicher, jetzt der 8 Jahre Zurückblick.
Ich möchte gerade zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, und das hast du jetzt auch gerade mitklingen lassen, ist die Strafjustiz bei so klaren Krankheitsbildern wirklich der richtige Weg. Und der Reflex am Anfang, die Leute in Haft tun, das tut ja bei so psychischen Erkrankungen, die nur noch verschlimmern. Also da verstehe ich einmal nicht, dass man so Zeug auch dem Gefängnis aufbürdet. Weil das ist auch für das Gefängnis eine grosse Belastung. Und dass es da einfach zu wenig stationäre Plätze gibt für psychisch auffällige Straftäter. Und letztlich liegt das, glaube ich, an einer Kostenfrage, dass das eben nicht richtig entschädigt wird, dass es nicht mehr von diesen Plätzen gibt.
Das ist ein dunkler Fleck, aber da hat jetzt der Kanton Zürich doch immerhin im Gefängnis Limmatal gibt es zumindest mal eine Abteilung, oder
Krisenintervention.
Oder ein bisschen nachhaltiger zumindest, mit einem höheren, besseren Betreuungsverhältnis, mit offenen Zellen, mit Beschäftigungstherapie, gemeinsames Kochen, also da holt man gewisse Leute raus. Aber das sehe ich schon so, also ich meine, die wenigsten von denen sind ja dann in so einem stationären Setting noch hochgefährlich, oder? Dass man da nicht es braucht ja wahnsinnig viel, bis man bei der Klinik rein auch während vor Rechtskraft die Hochsicherheitsabteilung kommt. Da muss ja eigentlich das Schlimmste vom Schlimmsten passieren, bevor man überhaupt dorthin kommt. Und dort kommen jetzt dann wenigstens eine adäquate Behandlung über, oder? Auch mit den Medikamenten.
Und, so. Und das Zweite ist unsere Funktion als Anwalt mit so Straftätern. Inwiefern ist man denn noch an den Willen des Klienten gebunden? Oder wie sehr kann man sich über den Willen hinwegsetzen und sagen, okay, er ist krank und ich weiss es besser in seinem Sinn? Ich spreche jetzt das nur an, weil du sagst, man hat sich dann reflexartig gegen den 59er gewehrt. Oder das ist dann immer die Frage, der Klient will absolut nicht. Wir denken dann, ja, aber es wäre glaube ich schon besser, man würde es. Aber was macht man denn?
Ja, also man denkt besser, man würde es. Man denkt aber auch gut 5 Jahre plus vielleicht weitere 5 Jahre. Das ist eine Unbekannte, oder? Will man das wirklich machen? Will man den Weg gehen? Oder wie würdest du, hast du schon so einen ähnlichen Fall gehabt, wo man eigentlich einem Klienten nicht mehr recht angekommen ist und eine stationäre Massnahme, stationäre Diskussion? Es ist wirklich ein schwieriger Punkt, oder?
Ja, aber es ist ja auch ein Prozess. Also ich meine, also ein Findungsprozess mit dem Klienten zusammen. Also man weiss ja dann schon früher, wo das jemand hinlaufen könnte. Und man tut ja das dann immer wieder mit dem Klienten diskutieren. Man steht ja dann nicht am Tag X vor dem Fait accompli nach der Gerichtsverhandlung und ist ganz verwundert, dass es einen 59 gegeben hat. Sondern es ist ja immer wieder Thema. Aber für mich ist eigentlich klar, wenn der Klient absolut sich dagegen wehrt und wir sind ja als sein Sprachrohr eingesetzt, dann ist klar, dass wir da gar keine Wahl haben und eigentlich das für den Klienten das probieren, was er möchte.
Das sehe ich absolut gleich.
Also, auch wenn wir es auch denken, das wäre gescheiter nicht. Aber.
Ja, also auch wenn wir vielleicht wissen, dass auch wirklich gerade bei der paranoiden Schizophrenie ist halt so eine stationäre Behandlung, schlägt teilweise halt tatsächlich an, oder in vielen Fällen schlägt sie an. Und also nicht das Lustige in dem Fall, aber das Spannende in dem Fall ist, dass nach 4 Jahren ist eine Verlängerung beantragt worden, weil 5 Jahre langsam ablaufen und ich habe damit wieder eingesetzt worden, mit dem Klient das besprochen. Und der Klient hat dann darauf bestanden, dass man das verlängert. Also ein völliger Wandel, der war bereits in begleiteten Wohnstrukturen gewesen. Also da hat er von sich aus, erst hat er überhaupt nicht wollen und nachher hat er sogar unbedingt gewünscht, dass er sich länger in dem geschützten Rahmen bleiben kann. Also dort, darum wollte ich so anfangen, wir sind jetzt so schon wieder ein bisschen andere ausspannende Punkte haben wir jetzt schon wieder beleuchtet in dem Fall. Was ich damit will einfach sagen ist, es gibt durchaus Anwendungsbeispiele, wo man vor dem Strafprozess und der beteiligten Personen auch an das Kränzchen winden kann, weil es gut rausgekommen ist.
Ja, also ich gehe noch weiter. Ich würde sagen, die überwiegende grosse Mehrheit der Fälle läuft richtig und läuft gut und die Strafjustiz funktioniert. Also wir leben ja in sichersten Zeiten ever. Und gerade vor dem Hintergrund versteht man nicht die Verschärfungen. Und das sind dann so pauschale Lösungen. Rasenfall, Mindeststrafe, ein Jahr ab dieser und dieser Geschwindigkeit. Und das wird einfach dann einmal im Einzelfall unter Umständen überhaupt nicht gerecht und führt wieder zu ungerechten Lösungen, die einfach auch unnötig sind.
In dem Zusammenhang möchte ich noch herzlich danken am Sponsor vom heutigen Podcast, der Zürcher Staatsanwaltschaft.
Ja, genau. Du, die Polizei hat auch gesponsert. Ich möchte darum auch etwas Positives zur Polizei sagen. Hey, ich hatte so einen coolen Fall gehabt. Der Klientin von mir ist massiv gemobbt worden, aber so ein unsichtbares Mobbing. Also man hat so das Gefühl gehabt, die Hunde werden vergiftet, Autoreifen werden weggeschraubt, so Sachen. Und man hat jemanden im Verdacht gehabt, nämlich die ehemalige Lebenspartnerin vom neuen Partner. Hat man Strafanzeige gemacht, das war in einem anderen Land gewesen. Die haben dann die Strafuntersuchung an Hand genommen und es hat sich dann aber erwiesen, dass das die Person nicht ist. Man hat die falsche Person verdächtigt. Dann hat man entfernt noch einen Verdacht auf eine weitere Person, die das so geschickt hat, ausgesehen, wie wenn es eben die andere gewesen wäre.
Orchestriert. Aber Entschuldigung, hast du von einem anderen Land geredet? Eine Verständnisfrage. Wir reden nicht von einem Schweizer Verfahren.
Nein, ich habe dann auch die Person, die wir verdächtigt haben, die ist nicht in der Schweiz wohnhaft gewesen.
Also gut, ja.
Aber auf jeden Fall, man hat die Mühe gemacht, es ist untersucht worden, es ist nichts rausgekommen. Und dann habe ich immer noch gedacht, okay, das könnte orchestriert sein von einer anderen Person, die in der Schweiz sind und haben in der Schweiz Strafanzeige gemacht. Und jetzt komme ich erst zu der Geschichte. Lange Vorrede, jetzt bin ich bei der Geschichte. Dann habe ich Anzeige gemacht bei der Polizei und dargelegt, warum der Verdacht auf das hinweist, auf die Person. Dann ist der Fall zu einem Polizist gekommen und dann hat der Polizist quasi die Sachen mal angeschaut, hat ein Einvernahme gemacht mit meiner Mandantin und zeigt mir dann, und das war der genialste Ansatz gewesen ever. Oder es ist wirklich um viel gegangen. Und musst dir vorstellen, jahrelang passiert da immer wieder so Sachen, die so böse sind und du weißt nicht, wer dahinter steckt. Und du weißt vor allem, du siehst dann alles, was dir passiert, hast dann immer das Gefühl, es ist das unsichtbare Mobbing. Also psychisch auch, massive Belastung. Dann sagt mir der Polizist, vergesst den Verdacht, wir denken das komplett neu auf einem weißen Papier. Nimmt sich viel Zeit und viel Geduld und fragt wirklich rundum ab. Und öffnet den Fächer und checkt ab, wer ist potenziell, könnte das Interesse haben und könnte das machen. Hey, der Polizist hat herausgefunden, wer es war. Und es ist komplett aus einer anderen Ecke gekommen, als wir jemals gedacht haben.
Spannend, ja.
Also was ich wollte sagen, da gibt es Leute, die sind geradezu genial.
Mhm. Und wer verteidigt dich im Strafverfahren betreffend falsche Anschuldigung gegen die Person im Ausland?
Hey, du lachst. Das ist im Fall dann wirklich eine Gegenanzeige eingeflogen. Mhm. Mhm. Aber eben, wir hatten handfeste Gründe gehabt, und das war eben orchestriert gewesen, und Beweismittel sind also der Klientin bewusst so zugetragen worden von eben dem Manipulator im Hintergrund, dass halt alles dann auf die andere Person hingewiesen hat.
Wie machst du die Strafanzeige? Ich mache es eigentlich meistens fast immer gegen unbekannt. Möglicherweise die und die Person oder einfach mit Hinweis darauf, wenn man könnte im Verdacht haben.
Aber ja, aber weißt du, in dem Fall sind wir. Ja, natürlich. Aber in dem Fall hat es so klar ausgesehen. Und ich wollte, das ist vielleicht auch ein Learning. Die Eulen sind nicht, was sie scheinen, wie sie auf Twin Peaks heisst. Es kann so klar aussehen, aber das heisst es nicht. Und darum ist die Nullhypothese eigentlich jeder Ermittlung so wichtig. Dass wir einfach auch wir in unserer Arbeit mit dem Klient, er erzählt uns etwas, dann denken wir, ja, scheint jetzt nicht mit den Beweismitteln zu übereinstimmen, aber sich dann doch Zeit, Geduld zu nehmen und zu tief verschieben und genauer fragen. Und dann merkt man ja dann schnell, hat es etwas oder hat es nicht. Aber nicht einfach reflexartig, weil es jetzt mit dem ersten Beweismittel nicht übereinstimmt. Wobei das Beweismittel natürlich auch immer interpretierbar ist, meinen wir wissen es.
Damit sind wir eigentlich mitten im Thema.
In welchem Thema? Übertretung
Strafbehörde. Artikel.
Artikel 17. Aber sehr spannend, ja. Ja, es ist glaube ich nicht so schlimm, dass wir uns jetzt verquatscht haben, weil zu der Übertretungsstrafbehörde gibt es nicht so viel zu sagen. Die sind zuständig für Übertretungen. Sie heissen im Kanton Zürich Statthalterämter oder Stadtrichterämter.
Das haben wir glaube ich alles schon mal angeschaut.
Genau. Typische Fälle bei ihnen sind SVG-Sachen und Betäubungsmittelübertretungen.
Eben auch der Schock, mein Schocker vom letzten halben Jahr, dass Statthalterämter dürfen HD-Befehl ausstellen.
Hausdurchsuchungen, genau. Ja.
Gehen wir gerade noch einen Artikel weiter, oder was?
Ja, könnten wir eigentlich. Ich finde sowieso, weißt du, Gerichtsorganisation, also Artikel 18 bis 21 behandelt Gerichtsorganisation, das könnte man eigentlich auch noch schnell abhandeln.
Ja, erzählst du doch mir einfach rasch, oder? Du bist ja so.
Genau. Wir haben das erstinstanzliche Gericht, dann gibt es das Zwangsmassnahmengericht und dann haben wir die Beschwerdeinstanz und Berufungsgericht.
Aber zum Zwangsmassnahmengericht machen wir einen extra Podcast, weil du hast ein Buch darüber geschrieben, oder? Kannst du schneiden.
Ja. Im Kanton Zürich heissen die erstinstanzlichen Gerichte Bezirksgericht.
Genau, in
jedem anderen Kanton. Ja, genau. Anders, ne? Dort haben wir Einzelgericht zu meinen.
Genau, Kollegialgericht das dritte, in anderen Kantonen bis zu 5. Teilweise genau. Leihabsetzung, teilweise
aber nicht. Einzelgericht zuständig bis jährige Strafe, also 12 Monate.
Genau, das gerade mit der Stäbe-Revision auch, oder nicht? Schönes Thema.
Die sind so viel am Revidieren. Ja. Also ich meine, die sollen einfach mal die StPO in Ruhe lassen. Dann das Einzelgericht waltet auch als Zwangsmassnahmengericht. Also in Haftverfahren und Entziehungsverfahren sind sie zuständig. Dann haben wir noch das Obergericht, unsere Berufungsinstanz.
Die anderen Kantonen, Kantonsgericht, heisst es teilweise.
Dort werden auch Sachen angeordnet gemäss GOG 47, also so Überwachungsmassnahmen, verdeckte Ermittlungen, brauchen ja Genehmigung via Obergericht.
Das GOG, das ist kantonale Gerichtsorganisation.
Und dann das Obergericht zuständig als Berufungsgericht, Beschwerdeinstanz und auch für Revisionen.
Danke vielmals.
Zum Abschluss, hast du eigentlich 18 Morden fertig gelesen?
Ja, habe ich fertig gelesen.
Wie lange hast du gehabt?
Vielen Dank, 3 Tage. Auch schon wärmstens weiterempfohlen. Hast du schon begeisterte Nachleser gefunden. Das ist. Machen wir jetzt immer noch keinen Spoiler-Alarm, oder was?
Was ist der, wie sagst du einmal?
Take-Home-Message.
Der Take-Home-Message von dem Buch.
wenn dir der Klient zu fest Nerv bringen um. Ist es das? Das ist es gerade nicht, nein. Aber ja, es zeigt auf eine sehr direkte und natürlich überzeichnete Art und Weise auf, mit welchen Kämpfen die Strafverteidigerin und der Strafverteidiger halt auch noch auszufechten hat. Das erfahren
das die Gegenseite gar nicht.
Nicht. Das ist, also dein Klient ist dein grösster Feind. Das stimmt sicher nicht. Aber du hast halt wirklich viele interne Widerstände, die viel Kraft brauchen und viele Ressourcen binden und was ich halt nicht immer auch niederschlägt in den Bemühungen draussen. Und das rede gar nicht vom Honorar, sondern einfach von der mentalen Last, die sich in kleinen Fällen, die eigentlich für die Strafrechtsjuristinnen und Juristen ein bisschen unbedeutend sind oder so ein bisschen bagatellenmässig, ist halt nicht nur eine Belastung vom Klient, dass er ein Verfahren hat, sondern der Klient selber kann sehr belastend sein in der Auseinandersetzung. Das bringt er gut auf den Punkt und zeigt, wie das in seine anderen Lebensbereiche einreissen kann und wie wichtig das ist, eben ist, dass man eine Abgrenzung findet und dass man auch ein bisschen bipolar kann leben
kann. Es gibt doch einfach Klienten, und man kann es einmal gar nicht so benennen, warum, wo einem einfach alle Energie absaugen.
Das gibt es, aber das gibt es auch immer. Es können andere in so sehr personenbezogenen
Sozialberuf haben das.
Jetzt gebe ich dir meine nächste Empfehlung, die du unbedingt lesen musst.
Das wird jetzt ein Buch-Podcast.
Ja, genau, ja. Aber kennst du Juli C. vermutlich?
Ja, sicher. Buch ist ja auch eine Juristin.
Lies das neueste Buch über Menschen. Wir haben auch viel mit Menschen zu tun. Sie beobachtet Menschen sehr scharf. Es hat nicht direkt etwas mit uns. Es ist nicht direkt juristisch, aber es geht um Menschen, Menschenkenntnis. Es geht darum, wie verschieden halt Menschen sind und niemand ist einfach böse. Und das begegnet uns ja die ganze Zeit.
Sie ist ja Verfassungsrichterin.
Ja, das hast du mir erzählt, genau darum bin ich drauf gekommen. Ja.
Und sie ist eine herausragende Juristin. Also sie denkt sehr juristisch. Ich habe ein längeres Interview mit ihr gehört. Und nein, super.